Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch über diese Verbundenheit mit Ihnen als Gemeinde. Und natürlich geht das vor allem auch über Markus, diese Verbundenheit. Und ich habe da auch gleich so eine erste Folie da reingemacht, wo man die zwei schönen Menschen sieht, die jetzt zusammen losziehen wollen. Und ich hoffe, das ist ein Artikel aus dieser Zeitschrift Servants, die wir dreimal im Jahr schreiben und verschicken. Und ich hoffe einfach, dass ihr dreimal im Jahr irgendein kleines Berichtchen da reinschreibt, dass wir auch immer mitleben können und die Gemeinde sowieso. Also, das ist, sind die Servants News, die liegen auch hinten auf. Es geht ja heute wie um das Thema Mission und Missionare. Und eigentlich kommen diese Begriffe so in der Bibel nicht vor. Gibt es eigentlich gar nicht. Und es besteht auch die Gefahr, dass man, wenn man um Mission und Mission und Missionare heute spricht, dass man sofort an ein paar Spezialisten denkt, die die verrückte Idee haben, ihren Beruf an den Nagel zu hängen und dann in ein exotisches Land zu reisen, wie ihr das macht und wie wir das gemacht haben für 9 oder 13 Jahre. Aber wie Christoph das schon ganz klar zu Beginn gesagt hat, Mission ist die Sache von uns allen, alle Menschen, die erfahren haben, dass Gott bei ihnen Wohnung gefunden hat, dass Gott sie liebt, dass sie ein auserwähltes Kind von Gott sind, haben die Verantwortung, das ihrer Umgebung mitzuteilen, in irgendeiner Form. Einfach durch das Leben, durch die Liebe, durch das, wie sie eben leben. Also wir alle sind eigentlich Missionare und deshalb geht dieser Text auch uns alle an, den wir zusammen lesen. Das Zweite ist natürlich auch noch, die Völker, die hier erwähnt werden, die kommen ja zu uns. Die leben ja unter uns. Also wir gehen hin, aber die Völker kommen auch zu uns. Christine, meine Frau, ist Religionspädagogin und Grundschullehrerin, die hat in der Schweiz eine Klasse mal gehabt, da waren 16 Nationen vertreten, ein Schweizer drin in der Klasse. Und das war eine normale Klasse, nicht irgendwie eine Spezialklasse. Und sie hat auch einmal über das Thema Mission gesprochen, hat gesagt, was ist Mission? Und da kam spontan die Antwort, Mission Impossible, Mission Impossible. Ja. Und dann fragte man weiter, ja, und wer ist denn der Missionar? Ja, natürlich, der Geheimagent, Tom Cruise oder was immer, läuft, Mission 2 Impossible läuft ja gerade im Kino. Also wir lesen zusammen den Text mit der nächsten Folie. Dieser Missionsauftrag, jetzt muss ich das selbst bedienen, ja genau. Dieser Missionsauftrag steht in allen Evangelien in irgendeiner Form, was uns natürlich zeigt, dass... Genau. Probiere ich nochmals. Dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum gehe zu allen Völkern und mache sie zu Jüngern. Taufe sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ich bin eigentlich vom Beruf Krankenpfleger, also nicht Prediger. Und deshalb habe ich zum Glück Geschwister und Freunde, die mir helfen, wenn ich eine Aufgabe zu bewältigen habe. Und auch hier vor dieser Predigt habe ich mich besprochen mit Roger Hammond. Und Roger Hammond, das ist so ein moderner Schriftgelehrte. Der ist Linguist und er liest tatsächlich seit Jahrzehnten schon 2 bis 3 Stunden jeden Tag in der Bibel in der Ursprache. Das ist einfach seine tiefste Leidenschaft. Und das mache ich immer wieder mal, wenn ich predigen muss, gehe ich zu ihm und lese mit ihm den Text. Und Roger ist eine Goldgrube. Er hat mir zum Beispiel gesagt, dass das Wort Jünger hier im Text, dass das Wort Jünger oder auch Jüngerinnen, ja, das gilt ja für uns alle, dass der so eigentlich nicht im Text steht. Das ist wie eine Wortschöpfung der Übersetzer, der deutschen Übersetzung. Das Wort, also es kommt ja 3-mal vor, Jünger suchten Jesus am Berg, Jesus sagt zu den Jüngern, geh zu allen Nationen und mache zu Jüngern. Das Wort, das hier steht, heißt eigentlich Lernende. Also die Lernenden suchen Jesus am Berg. Oder Jesus spricht zu den Lernenden. Oder geht in die Welt und macht Lernende. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich kommt das wie ein ganz neues Verständnis. Also wer sollen wir sein als seine Nachfolger? Wir sollen Lernende sein. Menschen, die unterwegs sind, Menschen, die zuhören können, Menschen, die nicht immer eigentlich nur fertige Antworten parat haben, sondern Menschen, die verstehen wollen, Menschen, die Fragen haben, ein offenes Denken, die offen sind für neue Horizonte, die bekannt sind, in unbekanntes Land zu gehen, wie Christoph das auch so deutlich uns vorgemalt hat, die bereit sind, Fehler zu machen, umzufallen, wieder aufzustehen. Das alles sind Menschen wie du und ich, Lernende eben. Und das, Markus und Verena, das wünsche ich euch auch von ganzem Herzen, dass ihr in erster Linie Lernende seid. Das ist euer großer Auftrag, mal ganz zuerst. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei, beim Umfallen und wieder aufstehen und so weiter. Ja, und das Zweite im Text, das ist, da führt uns ja eigentlich dieser Text auf diesen Berg, den Jesus erwähnt hatte. Und gehen wir mal dorthin und versuchen uns das bildlich vorzustellen. Wir stehen da vor einem alten Freund, mit dem wir 3 Jahre unterwegs waren, der an einem römischen Kreuz gefoltert und gestorben ist. Und dann steht er wieder quicklebendig da und spricht zu uns. Was ist da unsere Reaktion? Für mich ist das keine Überraschung, die Reaktion dieser 11. Weil es gibt da eine Gruppe, und im Urtext heißt es so, das hat mir Roger erklärt, dieses Anbeten hier, beteten an, das heißt eigentlich, einige dieser 11, die fielen flach auf den Boden und beteten Jesus an, wie man nur einen Gott anbetet. Das ist passiert. Also es war nicht irgendwie so ein wenig anbeten, wie wir das machen, sondern es war totale Hingebung. Und andere, die blieben stehen und zweifelten, also die hatten ihre Zweifel. Was passiert da? Ist das wirklich? Ist das unser alter Freund, der da steht? Und ja, ich weiß nicht, zu welchen Menschen du gehörst. Es gibt Menschen, die können einfach glauben. Die haben das wie ein Geschenk bekommen. Die können spontan, wenn sie das Wort hören, das aufnehmen und anbeten. Und ich glaube, das ist ein Geschenk, das kann niemand machen. Das ist wirklich ein Geschenk, dieses Hinfallen und Anbeten. Aber dann gibt es auch Menschen, die haben Mühe, einfach so schnell irgendwas zu glauben und sind nicht so überzeugt und die zweifeln. Und ich finde es eigentlich beeindruckend, dass die Bibel darüber spricht, dass die Zweifel hier vorkommen, dass die Bibel das nicht schönredet. Unter diesen 11 Anhängern gibt es Menschen, die zweifeln. Und die gehören dazu, das sind die Freunde von Jesus, die ebenso den Auftrag bekommen, wie die einfach mal anbeten. Und ich möchte das vielleicht auch sagen. Ich meine, ich finde das eigentlich in einer Gemeinschaft ein irgendwie noch gutes Zeichen, wenn es da auch Zweifel drin hat. Weil das zeigt auch, dass diese Glaubensgemeinschaft, dass da nicht ein abgekartetes Spiel stattfindet, sondern dass da auch dass das Denken erlaubt ist und dass man Fragen stellen darf. Und genau. Und deshalb möchte ich euch auch sagen, Verena und Markus, erkennt in den Zweifler, in den Menschen, die zweifeln, eben auch Menschen, die von Gott geliebt sind und die von Gott angenommen sind, gerade in ihrer Suche nach Echtheit und nach Ehrlichkeit. Also die Zweifler haben Platz bei Jesus. Und nun sagt Jesus diese ungeheuerlichen Worte, die nur ein Gott sagen kann. Mir ist gegeben. Er hat es nicht an sich gerissen. Er starb als Mensch, als Mann in seinen besten Jahren, einen gewaltsamen Tod, wurde diesem Tod wieder entrissen. Und nun steht er wie ein neues Wesen, ein unsterbliches Wesen. Vorher war er sterblich, wie wir auch. Aber jetzt steht er unsterblich da. Und er sagt diese ungeheuren Worte, mir ist gegeben alle Macht, alle Dynamis, alle Kraft, wie immer das man übersetzen will, uneingeschränkte Vollmacht im Himmel und auf Erden. Und seit dieser Auferstehung, seit diesem Erlebnis, glauben Christen, glauben wir, dass Jesus, Gott Vater und der Heilige Geist eigentlich 3 verschiedene Ausdrucksformen von einem und demselben Gott sind. Wir sind gleich wie Juden und Moslems, Monotheisten. Aber wir glauben, dass Gott sich in diesem Menschen Jesus uns offenbart hat und ihn bestätigt hat als seinen Sohn durch die Auferstehung. Das ist ein Geheimnis irgendwo, das man fast nicht verstehen kann. Ich kann es nicht verstehen. Aber man muss auch nicht alles verstehen. Man kann es nicht fassen. Aber das ist Gott in drei. Aber es ist ein Gott. Und Gott zeigt sich uns am deutlichsten in Jesus von Nazareth, in dem Jeschua, wie messianische Juden ihn nennen, oder den Propheten und Retter Isai, wie die Jesus-Nachfolger unter den Moslems ihn nennen, oder sie Jesus, wie die Filipinos ihn nennen, ne? Sie Jesus. Und ja, dort zeigt sich Gott eigentlich am deutlichsten, wer er ist und wie er ist. Und an diesem Jesus, ja, das gilt universal für alle Menschen, alle Völker. An diesem kommt ihr nicht vorbei, auch ihr nicht, Verena und Markus. Er ist der Weg, ihr wisst das. Und wir brauchen keine Angst zu haben, er hat uneingeschränkte Vollmacht. Im Vers 20 passiert dann das Merkwürdige, dass die Lernenden, also der Lernende wird zum Lehrer. Jetzt kommt plötzlich dieser Auftrag, diese Einladung. Lehrt sie alles zu halten, was ich euch, da gibt es verschiedene Übersetzungen, gesagt habe, befohlen habe, angeordnet habe und so weiter. Was hier steht, hat mir Roger erklärt, ist das Wort geordnet oder angeordnet. Und es ist dasselbe Wort, das im Psalm 23 zum Beispiel steht, als dort gesagt wird, dass Gott uns einen vollen Tisch deckt im Angesicht unserer Feinde. Also er deckt unseren Tisch, er hat etwas geordnet, er hat uns eigentlich ein Leben in Fülle versprochen und er ist ja mit uns bis ans Ende der Zeit. Also was zu diesem Auftrag gehört, ist, dass er für unsere Bedürfnisse sorgt. Also er schickt uns nicht mit einem kalten Befehl in die Welt, wie ein so militärischer Befehl und dann müssen wir halt durch und dann sterben wir vielleicht. So ist es nicht, sondern er ist mit uns und er versorgt uns. Und das Schöne ist ja mit Verena und Markus, die haben ja eigentlich schon in ihrem Herzen beschlossen, zu den Armen zu gehen mit dieser guten Botschaft. Und ja, ihr Leben so ein Stück weit hinzugeben. Und dann haben sie auf dem Weg einander gefunden, was euch ja schon zeigt, wie sehr Gott eure Bedürfnisse ernst nimmt und auf die eingeht. Also einen vollen Tisch, das heißt, er kennt unsere Bedürfnisse, er weiß, was wir brauchen, wenn wir unterwegs sind. Auch für Christoph, der da jetzt wegzieht, der weiß, was für eine Wohnung er braucht, was für Freunde dort und so weiter. Das ist ein voller Tisch im Angesicht einer feindseligen Welt, die ist nicht immer lieb mit uns. Das ist schon so. Ja, jetzt, wenn wir Lehrer sind, dann müssen wir natürlich auch das Curriculum kennen, der Inhalt der Botschaft. Und da hat mir Roger auch noch was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, im Talmud, in diesen alten jüdischen Schriften, da wird es klar, dass das Verhältnis vom Lehrer zum Schüler ein ganz besonderes war. Also die lebten praktisch in einer Gemeinschaft zusammen, wie das Jesus mit seinen Jüngern auch gemacht hat. Und das Wesentliche am Inhalt war eigentlich das Leben des Lehrers. Das war nicht so sehr ein Wissenstransfer, sondern ein Wesenstransfer. Also etwas vom Wesen des Lehrers wurde vom Schüler übernommen. Also ganz, ganz wichtig war, wer war dieser Mann und was hat er gelebt? Wie war er? Dieses Wesen, ist er wirklich ein Mann Gottes und das Wesen Gottes ging dann von diesem Mann auf seine Schüler über. Also das ist eigentlich das Entscheidende da im Talmud. Und das ist eigentlich auch das, was wir wissen aus der Bibel. Wir sind der Brief in dieser Welt, den die Welt liest. Wir selbst, wir Menschen. Also Markus und Verena, wenn ihr da in diese armen Viertel zieht, zu den Menschen, die gesellschaftlich als Unterklasse gelten, die zählen nicht viel, das sind die Menschen aus den Slums, dann ist bereits eure Anwesenheit dort eine Botschaft. Ihr müsst gar nicht so viel machen, einfach überleben dort. Und dass ihr schon dort seid, das sagt euch, das sagt diesen Menschen, hey, wir wollen eure Freunde sein, weil Gott mein Freund geworden ist. Und das öffnet die Herzen der Menschen für diese Botschaft der Liebe Gottes. Also ihr selbst seid der Inhalt der Botschaft. Ihr seid die frohe Botschaft. Die Zuwendung Gottes zu den Bedürftigen bekommt in euch Fleisch und Blut. Und ich möchte sagen, das gilt auch für Deutschland. Und ich weiß, das passiert auch in dieser Gemeinde. Eigentlich, die Menschen, die zu uns nach Deutschland kommen, die wir nicht alle so herzlich willkommen heißen immer, das sind in der Regel oft arme Menschen. Die kommen auch oft, weil sie hoffen, dass sie irgendwie aus der Armut entfliehen können. Das ist so. Und die Botschaft von Jesus, die hat dieses ganz große Schwergewicht, die Armen und die Bedürftigen dieser Welt. Und deshalb, wir sind die Botschaft eigentlich Gottes, die Fleisch und Blut bekommen in dieser Welt, auch in Deutschland, für die Menschen, die bei uns als Fremde leben. Christian und ich haben in den letzten Monaten mit ein paar gläubigen Moslems uns befreundet. Wir haben die Übersetzung eines Buches, der Jesus-Dschihad, haben wir da angeregt und dann einige Events organisiert in der Schweiz. Das ist zum Beispiel Kerem. Kerem ist ein Informatiker, der lebt in Zürich oder arbeitet in Zürich. Und der studiert die arabische Sprache und übersetzt den Koran in eine moderne Sprache. Und an einem dieser Events kam er zu mir und sagte, Chris, du musst wissen, ich bin auch ein Nachfolger von Jesus. Und das hat mich irgendwie bewegt und irritiert, weil das war ein Moslem. Also da hört man erst einmal zu. Oder andere Moslems und Immigranten, die sind, wo wir uns jetzt schon dreimal zum Essen getroffen haben, einer ist Abdullah, der ist in der Türkei Lehrer an einer Hochschule und ist jetzt Flüchtling in der Schweiz, weil Erdogan ihn nicht zurücklässt, sonst kommt er ins Gefängnis. Der hat mir kürzlich ein SMS geschickt mit einer Botschaft, die möchte ich euch auch kurz zeigen, weil das ist eigentlich der Inhalt der Botschaft von Jesus. Ah, das ist ein Moslem, der mir das geschickt hat. Genau. Also Abdullah hat mir folgende Botschaft geschickt. Ich übersetze es kurz. Gebt Christus seinen Platz zurück im Christentum. Liebe Gott, liebe deinen Nachbarn wie dich selbst. Verzeihe 70 mal 7 mal. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Behandle andere, wie du behandelt werden möchtest. Gib Nahrung dem, der hungert. Vergelte nicht Böses mit Bösem. Besuche die Gefangenen, gib Kleider dem Nackten. Nimm den Obdachlosen auf, heiße den Fremden willkommen. Verurteile nicht, sorge für den Kranken, liebt einander auf gleiche Weise, wie ich euch geliebt habe. Schon erstaunlich, so mein Moslem sagt mir, was ich eigentlich glauben muss. Ich finde das wunderbar. Und das ist eigentlich die ganze Botschaft von Jesus. Wo das gelebt wird, da bricht wirklich das Reich Gottes aus. Da ist Malkut Yahweh. Da bricht diese Wirklichkeit von Gott bei uns ein, auch hier in Forchheim. Ja, und ich weiß von Markus, dass ihr das auch lebt hier und das freut mich besonders. Ich habe wie Markus und Verena für 13 Jahre versucht, auch so zu leben in einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache. Und ich war eigentlich, um ehrlich zu sein, total überfordert. Also das hat mich extrem überfordert, die unser Buch gelesen haben. Die können das nachvollziehen und nachlesen. Und ich habe oft versagt und ich bin oft umgefallen und wieder aufgestanden. Und ich glaube, ich habe etwa 3 Jahre gebraucht, bis ich diese Sprache einigermaßen verstehen und reden konnte. Unglaublich. Normalerweise kann man das in einem Jahr, aber ich war da auch gar nicht besonders begabt. Und das sah etwa so aus, also das Bild ist etwa 30 Jahre alt. Ich war da auch in einem kleinen Slum-Häuschen, hier war meine erste Unterkunft. Und ich habe wirklich mit den Leuten ja auf Augenhöhe gelernt zu leben und die Wäsche zu machen und andere Dinge und von den Leuten gelernt und auch viel Elend gesehen. Und dann, ich weiß noch im ersten Jahr, übrigens, das habe ich dann später, sind wir mit meiner Frau, das ist Christin hier, mit Isabel und dann später Noel, sind wir während nochmals 9 Jahre in 4 Slum-Gebieten haben wir gelebt und so versucht, dieses Evangelium zu leben. Ich habe aber in dieser ersten Zeit versucht, mit einem Freund, den ich kennengelernt habe, einem anderen Menschen aus den Philippinen, ein erstes Jugendcamp zu machen. Und ich wusste, ja, ich kann die Sprache noch nicht und so, aber Pepe kann es ja und wir machen das jetzt einfach. Wir gehen auf diese Schlangeninsel, Also das ist hier ein Bild, das ist auch etwa 30 Jahre alt, das ist im 88, Snake Island. Also da müssen wir vorstellen, wir haben ein paar Jungs aus den Slums eingeladen und Mädchen, komm, wir machen mal ein Wochenende auf einer schönen Insel, weg von diesem Elend. Und die waren mit Begeisterung dabei, weil wir haben ja auch dafür bezahlt. Und aus dem Slum kommen, das ist etwas, was viel Geld kostet. Das können nur die Reichen wirklich reisen an schöne Orte und so. Also, wir gingen dahin und eigentlich war diese Schlangeninsel ein ziemliches Desaster. Weil ich habe da nicht groß gewusst, wo es schön ist. Es war einfach eine Insel da bei Olongapo und das Wasser war trüb. Es hat diese Jellyfish, es hat gebissen, wenn man badet. Die Insel war voll mit Millionen von Moskitos. Es hatte kein Trinkwasser. Wir mussten das Wasser vom Land her auf die Insel bringen. Und ich dachte, oh je, was habe ich nur angestellt? Aber die Kinder und die Jungs, die waren total aufgestellt. Die waren einfach mal weg von dem Elend, von der Arbeitslosigkeit, von dem Alkoholismus, von den Kranken, von diesem Ghetto der Slums. Und die haben es einfach nur toll gefunden. Und dann am Abend saßen wir dort um ein Lagerfeuer und ja, es war eigentlich eine schöne Stimmung. Und dann kam ganz unerwartet eine große Ermutigung irgendwie von Gott. Also Gott hat uns irgendwie besucht dort. Ich möchte das kurz vorlesen. Ich lese einfach aus meinem Buch nur ganz, ganz kurz vor, was dort passiert ist. Ich habe einen Text aus der Bibel vorbereitet, das war auch dort schon, ne? Aus dem zweiten Kapitel des Petrusbriefes. Nicht nur als Input für die Kids, sondern auch als Sprachlektion für mich selbst. Also setzte ich mich hin und erzählte diesen jungen, vertriebenen Slumbewohnern, diesen chancenlosen Nobody, so haben sie sich gesehen, dass sie lebendige Steine seien, mit denen Gott ein Haus bauen möchte, damit er bei ihnen wohnen könne. Und ich sagte, jeder von euch zählt, jeder ist wichtig, jeder ist wertvoll. Und das war hier, bei diesem Feuer. Plötzlich beginnt einer laut zu weinen. Ich halte kurz inne, noch jemand fängt an. Eine halbe Minute später weinen fast alle Mädchen und Jungs, laut und hemmungslos. Das kommt nun völlig unerwartet. Pepe schaut mich an. Wir sind einen Moment lang still, lassen dem Geschehen seinen Lauf. Einige zittern, ein paar andere knien. Es kommt mir vor, als ob ein Staudamm gebrochen sei und sich eine gewaltige Flut an Schmerz und Frustration und Elend ergießt. Pepe und ich heulen auch los. Dann legen wir einem nach dem anderen den Arm um die Schultern, beten und segnen sie. Es dauert einige Zeit, bis die Flut verebbt. Als ich mich hinlege, habe ich jeglichen Zeitbegriff verloren. Ich mag gar nicht mehr einschlafen. Möchte diesen heiligen, befreienden Moment noch ein wenig festhalten. Gott ist da. Ja, im Verlauf der Jahre haben wir dann zusammen mit Einheimischen eine Gruppe, eine Arbeit gegründet, Onesimo. Wir haben dann auch auf einer schönen Insel, ohne mit Trinkwasser und allem, eine tolle Campsite gebaut, die bis heute jedes Jahr von Hunderten von jungen Menschen und Kindern besucht wird. Und das ist so ein ganz neues Bild aus dieser Millionenstadt, wo jetzt Markus und Verena hinziehen werden. Inklusive also Einzugsgebiet sind es 23 Millionen Menschen. 100 Millionen Menschen leben in Philippinen und ein Viertel dieser Menschen leben in Armut. Also das sind viele Millionen und viele davon in dieser Hauptstadt. Das ist noch so ein Bild, ein neues Bild vor einem Jahr gemacht. Und unterdessen ist aus dieser Snake Island, aus diesem kleinen Anfang dort am Feuer, sind viele, viele Gemeinschaften entstanden. Wir sehen hier, auf ganz Manila verstreut sind es über 40 eigene Stationen, wo Onesimo Gemeinschaften hat für junge Menschen, Kinder, Drogensüchtige, junge Erwachsene, die ein neues Leben beginnen. Das ist so eine dieser Gemeinschaften, die ich besucht habe vor einem Jahr. Das ist ein Bild, das ich jetzt gerade bekommen habe, kürzlich, weil einmal im Jahr treffen sich die verschiedenen Gemeinschaften alle zusammen und machen dann einen großen Ausflug. Das ist so ein Bild, bevor sie da die Busse besteigen und dann in so ein tolles Gebiet fahren zusammen. Und geleitet wird die Sache von einheimischen Menschen, also von Filipinos, die da viele verschiedene Arbeitszweige unterhalten. Ja, das ist noch ein Bild von Snake Island heute, von Camp Rock. Auch ein ganz neues Bild, das mir zugeschickt worden ist diesen Sommer, wo die Jungs spielen können. Und man muss sich vorstellen, diese Kinder und diese Jugendlichen kommen wirklich aus einer Großstadt, die sehr lebensfeindlich ist. Und eine Woche Ferien machen an diesem Strand, das ist wie eine große Liebesbezeugung von Gott an diese Menschen. Deshalb ist es so wichtig und da passiert sehr viel auch vom Glauben her. Oh, das sind jetzt diese Bilder. Ja, und dann nach diesen Camps, habe ich da was überzogen? Ja, da habe ich habe glaube eine andere. Ja, das macht ja nichts. Und in diesen Camps passiert auch das wieder, dass Gott immer wieder ihnen zusagt, du bist mein geliebtes Kind, ich habe dich lieb. Und diese Botschaft trifft ganz tief und die Leute laden Gott ein, wirklich in ihr Leben zu kommen und ihr Leben dann ganz persönlich, wie etwas Neues beginnt bei ihnen. Und dann bei den Jungs, die keine Familie haben oder die auf der Straße leben und irgendwie aus dem Netz gefallen sind, die können dann in solchen kleinen Gemeinschaften in lokalen Slum-Gemeinden Unterschlupf, Obdach finden und 2 Jahre ein Programm miterleben. Das ist eigentlich der wesentliche Teil dieser Arbeit dort. Da lernen sie lesen und schreiben, die dort nicht können, und die anderen, die lernen in der Bibel lesen, die schon lesen können. Und das ist eine tolle Sache. Es gibt dann auch Berufskurse und die können die Schule nachholen. Das ist eine Bäckerklasse hier. Wir haben auch unterdessen so ein Land gekauft, wo sie das Bauernhandwerk lernen können und so weiter. Das sind jetzt nochmals 2, 3 Bilder aus dieser Stadt, die zeigen, was Armut bedeutet in Manila für viele Menschen. Also das ist einfach Hinterhöfe, das ist oft völlig überbevölkerte Wohnviertel mit viel, viel Gewalt auch und Missbrauch und so weiter. Gestank. Junge Menschen, die wirklich auch sich durch den Alltag kämpfen. Das ist ein junger Mann, der da seine Kleider waschen muss. Vater mit seinem Kind, das offensichtlich krank ist. Das sind Bilder, die mir zugeschickt worden sind dieses Jahr. Und dann gibt es auch Menschen, die wirklich obdachlos sind, die ärmer sind, dass sie so arm sind, dass sie nicht in einem Slum leben können. Auch ganze Familien. Oder dann die Kinder und Jugendlichen, die dann auf der Straße leben. Ich möchte zum Schluss, bevor wir dann die letzte Folie nochmals als Zusammenfassung ansehen, möchte ich ein Video zeigen. Jetzt diesen Video habe ich nicht gemacht hier für heute Morgen, sondern das habe ich zugeschickt bekommen von den Filipinos dort. Ist also so ein Video von jungen Leuten, wahrscheinlich für junge Leute, aber ich glaube, wir schaffen das schon. Ne? Weil es ist ziemlich schnelle Bilder, moderne Musik, aber die haben das selbst gemacht und mir geschickt. Aus einem solchen Camp. Und ich finde das sehr bewegend. Und am Anfang erzählt ein Mädchen, eine Teilnehmerin, was sie erlebt hat. Und Christine, meine Frau, liest die deutsche Übersetzung dazu, weil sie erzählt es natürlich in der Landessprache, also in Tagalog, das wir nicht verstehen. Also ich hoffe, das funktioniert. Kannst du mal so einen Test machen, ob das geht?
Hört er mich?
Ja. Ja, super. Und dann versuchen wir, genau.